Ja, vielen Dank. Wir können jetzt gleich nochmal unseren Technikcheck machen, ob das überall so mit Lautsprechern und ohne Lautsprecher gut hörbar, nachvollziehbar ist. Kriegen Sie irgendwo Ohrendröhnen, wenn Sie es hören? Dann müssen Sie sich melden. Notfalls auch zwischendurch. Ich hoffe, dass Sie es überall einigermaßen gut mitbekommen können. Ja, sonst einfach melden. Notfalls können wir auch unterwegs noch was korrigieren. Aber so denke ich, sollten alle alles mitbekommen können. Prima. Bevor ich einsteige, noch zwei Hinweise auf unseren Büchertisch. Die Osterzeit ist ja immer eine gute Möglichkeit, Menschen auf den Glauben anzusprechen, Menschen auf die Frage nach ihrer Hoffnung anzusprechen, die sonst nicht unbedingt viel damit zu tun haben, im Bekanntenkreis oder auch bei Leuten, die uns völlig fremd sind. Manchmal ergeben sich ja ganz gute Möglichkeiten zum Gespräch an der Kasse oder beim Tanken oder wann auch immer. Und offizielle Anlässe wie Weihnachten oder Ostern bieten dafür immer gute Möglichkeiten. Das Missionswerk Heukelbach hat eine Broschüre herausgegeben, Darum Ostern. Ein Zeitzeuge berichtet, sehr ansprechend aufgemacht, auch mit Skizzen, auch mit einer Lagekarte dort, wo war das Grab, der Bericht des Markus-Evangeliums, wo auch gut erklärt wird, was damals eigentlich geschah und wie es von der Kreuzigung zur Auferstehung kam. Hinten drin finden Sie auch noch ein Interview mit mir und dann kann man noch weitere Broschüren kostenlos bestellen. Das ist eine Sache, die man ganz gut weitergeben kann an Fernstehende. Das ist kostenlos und dann hat der Verlag von Wolfgang Bühne wieder eine Predigt zu Ostern produziert, die ich letztes oder vorletztes Jahr gehalten habe. Die Wahrheit von Ostern. Da kostet eine CD 3,50 € und auch die ist so gestaltet, auch durch den Verlag sehr, sehr ansprechend mit einem professionellen Cover ausgestattet, so dass man das gut weitergeben kann an Leute, die vielleicht wenig mit Ostern anfangen können, wo man sagen kann, wenn sie wissen wollen, was den Christen wichtig ist daran und warum das so dramatisch war, was damals geschah. Hier kriegen Sie die Informationen. Sie können sich das über den Büchertisch holen und dann selber hören und lesen und es weitergeben. Die abgebrochene Beerdigung, das passt ja auch zu Ostern, dieses Thema. Ich musste denken im Zusammenhang mit dem Text an ein ziemlich dramatisches Ereignis, das unsere Stadt Hannover vor 3,5 Jahren erlebt hat, im November 2015. Da wurde auch etwas kurzfristig abgesagt, nämlich das Länderspiel Deutschland gegen Niederlande, das im Stadion in Hannover stattfinden sollte, circa 90 Minuten vor Spielbeginn, also so gegen 19.15 Uhr. 20.45 Uhr sollte es losgehen. Grund der Absage war, einige von Ihnen werden das damals mitbekommen haben, ein drohendes Attentat. Der Polizeipräsident Kluwe sagte später, wir haben konkrete Hinweise gehabt, dass jemand im Stadion einen Sprengsatz zünden wollte. Und dann habe der französische Geheimdienst auf einen irakischen Schläfer hingewiesen, also auf einen unerkannten Terroristen, der nur auf seinen Einsatz wartet, der einen Anschlag auf das Freundschaftsspiel geplant haben solle. Gegen 19.15 Uhr wurde die Nachricht verbreitet. Mit Polizeilautsprecher, daraus tönten dann die Worte, das Fußballspiel wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Die Polizei fordert alle Besucher auf, umgehend ihre Heimreise anzutreten. Natürlich waren die Besucher enttäuscht über die Absage. Viele waren von weit her angereist, hatten sich natürlich auf das Spiel gefreut. Wer kommt schon gern umsonst ins Stadion? Aber sie waren zugleich auch erleichtert, der vermeintlichen Gefahr entkommen zu sein. Der Bibeltext, mit dem wir es heute Abend zu tun haben, der berichtet auch von einer Veranstaltung, die kurzfristig abgesagt wurde, die abgebrochen wurde. Auch dazu waren die Vorbereitungen schon in vollem Gange gewesen, aber im Unterschied zu Hannover sind die Leute in Kapernaum der Aufforderung, den Ort zu verlassen, erst gar nicht gefolgt. Also in Hannover hat sich das damals ziemlich schnell aufgelöst. In Kapernaum war das nicht so. Und schließlich sind sie nur widerwillig abgezogen. Dabei hätten die sich eigentlich über die Absage freuen müssen. Denn was dort abgesagt wurde, war kein Fußballspiel, sondern eine Beerdigung. Also die abgebrochene Beerdigung. Damit haben wir es heute hier zu tun. Und lassen Sie uns gleich in diesen Text reinschauen. Sie haben den ja auch auf Ihren Zetteln vor sich. Markus 5. Markus, haben wir gestern schon gesehen, ist der enge Mitarbeiter des Apostel Petrus. Und deswegen bekommen wir durch Markus von Petrus her auch ganz viele Einzelheiten, die nur der Augenzeuge so noch sehen und mitteilen konnte. Und hier in diesem Bericht, da sehen wir zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten und deren Wege sich ja auf schicksalhafte Weise kreuzen. Ein Vater, der um seine todkranke Tochter bangt, mit Namen Jairus, und eine Frau mit einer unheilbaren Krankheit, deren Name uns unbekannt ist. So alt wie die Tochter ist, nämlich 12 Jahre, so lange dauert die Leidensgeschichte dieser Frau, nämlich 12 Jahre. Beide sitzen sie in ihrer verzweifelten Lage fest und sie setzen ihre letzte Hoffnung auf Jesus. Wenn uns einer noch helfen kann, dann höchstens er. Und beide wenden sich Jesus mit voller Konzentration, mit aller Intensität, zu der sie noch in der Lage sind, zu, obwohl die Menschenmenge um Jesus herum ja auch seine Aufmerksamkeit beansprucht. Aber Jesus geht auf diese beiden ein. Und die Frage ist, warum lohnt sich das für uns? Warum lohnt sich das hier heute Abend, nachdem sie schon langen Arbeitstag oder Schultag oder Gartentag oder was immer hinter sich haben mögen? Warum lohnt sich das, dass wir diese Berichte hier genau unter die Lupe nehmen? Auch warum üben diese Berichte so eine gewisse Faszination auf uns aus? Ich denke, der entscheidende Punkt ist der, dass die Hauptfigur noch lebt. Weil Jesus auferstanden ist, die Hauptfigur lebt noch. Wir sehen sie nicht mit unseren Augen, aber sie lebt. Jesus hat nach seiner Auferstehung gesagt, dass er von nun an für seine Leute immer erreichbar sein wird. Und seitdem er diese sichtbare Welt verlassen hat, wir feiern das an Himmelfahrt, seitdem hat er gesagt, ist er zwar nicht sichtbar für uns, bis wir ihn einmal in der Zukunft wiedersehen werden, aber er ist in Gottes für uns noch unsichtbarer Welt immer für uns da. Er hört uns, er kann in unsere Situation eingreifen. Also die Hauptfigur lebt noch. Das macht diese Berichte so interessant. Wäre Jesus nicht wirklich auferstanden, wäre das, was wir hier machen, ja, eine Feierabendbeschäftigt für religiös Interessierte, aber mehr auch nicht. Eine Feierabendbeschäftigung, die man sich eigentlich auch sparen könnte. Aber wir lesen das ja mit der Erwartung, nicht hier so ein bisschen unsere Zeit zu vertreiben, sondern wir lesen es mit der Erwartung, wenn wir uns damit auseinandersetzen, darin Jesus selbst zu begegnen. Verstehen Sie? Das ist das Ziel, darum geht es. Und wir haben begründete Hoffnung, das zu erwarten, weil Jesus versprochen hat, dass er durch diese Bibeltexte zu uns reden will. Dass er uns begegnen will, weil er eben nicht eine Figur nur der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart und genauso der Zukunft ist. Dass er sich einen Weg zu unseren Herzen bahnen will, dass es eine Chance gibt, ihm zu begegnen. Darum machen wir so viel Betrieb deshalb. Darum haben die Leute vor Ort hier eingeladen und gesagt, okay, ihr müsst euch einen Abend Zeit nehmen und stattdessen eine Fernsehserie weniger gucken oder einen geruhsamen Abend weniger haben. Aber kommt, es geht nicht darum, dass irgendjemand aus Hannover kommt und eine Rede hält, sondern es geht darum, dass ihr Jesus begegnet. Und Jesus hat gesagt, dass er das machen will. Dass er durch sein Wort, durch die Evangelien zu uns reden will. Dass er unseren Glauben stärken will. Dass er unsere Zweifel überwinden will, dass er uns in unserer Traurigkeit trösten will, dass er unsere Fragen beantworten will. Und er hat das versprochen, er hat gesagt, wo seine Gemeinde sich um sein Wort versammelt und nicht irgendein Tralala macht und Kegelclub spielt oder sonst irgendwas tut, sondern wo sie sich um sein Wort versammelt, wo sie versucht zu verstehen, was die Bibel uns sagt. Da hat er versprochen, da ist er unsichtbar gegenwärtig. Und darum haben wir auch am Anfang zu ihm gebetet. Wir haben ja nicht zu ihm gebetet, weil das irgendwie sich so gehört oder weil es so nett klingt, sondern weil wir überzeugt sind, er hört. Und wir reden eben nicht hier vorne Decke oder führen Selbstgespräche. Darum singen wir Lieder, mit denen Jesus und sein Vater im Himmel geehrt werden, weil wir überzeugt sind, dass er hört, dass er da ist. Sonst können wir uns das auch sparen. Und wir sollten uns übrigens auch bei jedem Lied bewusst machen, dass er es hört. Und deshalb ist es für uns so wichtig, wie Jesus dieser Frau und diesem Mann namens Jairus begegnet ist, weil wir daran ablesen können, wie er auch uns begegnet und wie wir ihm begegnen können. Und darum könnte man, wenn man einen Untertitel für diesen Text suchen würde, auch schreiben, die abgebrochene Beerdigung, Untertitel, auf Augenhöhe mit Jairus. Wir sind durch diesen Text, den wir vor uns haben, in gewisser Hinsicht auf Augenhöhe mit Jairus. Wir können Jesus ähnlich kennenlernen, wie er Jesus kennenlernte. Natürlich gibt es zwischen uns und den biblischen Personen des ersten Jahrhunderts auch gewichtige Unterschiede. Und ich will Ihnen sagen, an manchen Stellen sind die im Vorteil, aber an manchen Stellen sind wir auch im Vorteil. Also machen wir jetzt mal an Jairus fest. Was war der Vorteil von Jairus uns gegenüber? Nun, sein Vorteil war natürlich, dass er Jesus mit seinen Augen gesehen hat. Das war ein großer Vorteil, dass er face to face mit ihm sprechen konnte, dass er wahrscheinlich viele Wunder Jesu auch als Augenzeuge miterlebt hat. Er lebte ja in Nazareth und da hat Jesus viel gemacht in diesen Tagen und in diesen Wochen. Also das war sein großer Vorteil. Er hat zu dem Zeitpunkt auf der Erde gelebt, den Gott für sein eigenes auf die Welt kommen ausgesucht hatte. Das war sein Vorteil. Er lebte ausgerechnet in dem Land und an dem Ort, wo Jesus sich als Mensch viele Tage aufgehalten und seinen Alltag erlebt hat. Das war der Vorteil des Jairus. Sein Nachteil uns gegenüber, muss man auch sehen. Zu dem Zeitpunkt, als Jairus Jesus zum ersten Mal begegnete, da hatte Jesus seine Mission auf dieser Erde ja noch nicht vollständig abgeschlossen. Das Evangelium war ja noch nicht vollständig verwirklicht. Jesus war noch nicht am Kreuz gestorben, Jesus war noch nicht von den Toten auferstanden. Er war damals schon der Wundertäter, er war Gottes Sohn, er sagt, ich bringe euch das Reich Gottes. Er bot schon damals den Leuten an, dass sie eine persönliche Beziehung zu ihm und zum Vater im Himmel bekommen konnten durch den Glauben. Das gab's schon, aber es gab noch nicht alles, von dem wir jetzt inzwischen wissen. Wir kennen das Ganze. Und wir bekommen das Ganze noch ausführlich erläutert durch ein abgeschlossenes Neues Testament. Wir können lesen, was Paulus dazu schreibt, wie Petrus das erklärt, wie Johannes das erläutert hat. Großer Vorteil für uns gegenüber Jairus. Und deswegen, liebe Leute, können wir uns nicht rausreden. Wir können nicht sagen, ja, wenn wir damals gelebt hätten, dann wäre es ja mit unserem Glauben besser. Dann hätten wir ja auch was mit Augen gesehen. Nee. Auch damals hat übrigens die Mehrheit, die alles gesehen hatte, Jesus abgelehnt. Also das war nicht ausreichend offensichtlich, ihn nur zu sehen. Und trotz aller Unterschiede zwischen Jairus und uns, ich denke, wiegen die Gemeinsamkeiten zwischen ihm und uns noch schwerer. Und die entscheidende Gemeinsamkeit ist Jesus. Es ist ein und derselbe Jesus, der Jairus gerufen hat und der uns ruft. Und es ist ein und derselbe Jesus, der heute genauso real, wirklich und lebendig ist, wie er damals war. Und Jesus begegnet uns mit demselben Anspruch wie Jairus. Jesus sagt uns genauso, dass sich das Schicksal unseres Lebens an ihm entscheidet, ob unser Leben am Ende gelingt oder ob wir es krachend vor die Wand fahren, ob wir am Ende gerettet werden oder verloren gehen, ob wir am Ende das Ziel erreichen oder das Ziel verfehlen. Das entscheidet sich an Jesus, an unserem Verhältnis zu Jesus und seinem Verhältnis zu uns. Und das haben wir schon mal mit Jairus vollkommen gemeinsam. Und deshalb dieser Untertitel auf Augenhöhe mit Jesus, weil wir nämlich in diesem Text, den wir jetzt studieren zusammen, da haben wir Ansatzpunkte, die für unser Verhältnis zu Jesus genauso gelten. Und das geht schon los mit der Not, die diesen Mann umgetrieben hat, mit dieser Sorge um seine todkranke Tochter. Was kann es für einen Vater, was kann es für eine Mutter Schlimmeres geben als die Angst und die Sorge um das eigene Kind? Ich denke, das muss man keinem erklären. Lebensgefahr. Und da ist es dem Jairus natürlich völlig egal, was die anderen Leute denken mögen. Wir springen nochmal in den Text einige Verse, bevor das dann losgeht, was sie vor sich haben, nämlich in dem Kapitel Markus 5 ab Vers 21. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See und da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Was für eine Not. Und von seiner Stellung her muss man sagen, war es für Jairus alles andere als selbstverständlich, den Weg zu Jesus zu wählen. Wir lesen hier, er war der Vorsteher der Synagoge. Also er gehörte zur Leitung der Synagoge in seiner Stadt. Und das müssen Sie immer im Blick behalten. Zu der Zeit waren die Synagogen unter der Aufsicht der Pharisäer. Also dieser Mann muss nicht unbedingt professioneller Theologe gewesen sein, aber er war Teil des klerikalen Systems, wie wir sagen würden. Und die Pharisäer hatten die Aufsicht darüber. Und die Pharisäer hatten ganz geschickt im ganzen Land ein System von Synagogen aufgebaut, wodurch sie gut an die Bevölkerung rankamen. Deswegen hatten sie den stärksten Einfluss auf die Leute. Viel stärker als die Sadduzäer, die so mit der römischen Besatzungsmacht kungelten. Viel stärker auch als die Römer, als die Herodianer. Die Pharisäer waren dran am Volk und sie erreichten sie Woche für Woche über die Synagogen. Und wir müssen wissen, dass zu der Zeit die Feindschaft der Pharisäer gegen Jesus schon sehr ausgeprägt war. Die Mordpläne waren schon längst geschmiedet. Die Verteufelung Jesu durch die Pharisäer und die Verunglimpfung war im vollen Gange, weil die Pharisäer am meisten zu verlieren hatten. Die Pharisäer fürchteten um ihren Einfluss auf das Volk. Die Pharisäer fürchteten, dass Jesus sich durchsetzen würde. Und sie hatten am meisten zu verlieren, weil sie die Herzen prägen wollten, weil sie mit ihrer Gesetzespredigt das Verhältnis der Leute zu Gott bestimmen wollten. Und wir lesen etwa in Markus 3, Vers 6, ganz knallhart, da sehen Sie auch, die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund, da steht, und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über Jesus mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbringen können. Markus 3, Vers 6. Also die Mordpläne sind längst ausgetüftelt und dieser Jairus gehört zu einem System, das von den Pharisäern kontrolliert wurde und trotzdem kommt er zu Jesus. Er war natürlich den Pharisäern verantwortlich, aber noch viel mehr verantwortlich fühlte er sich seiner geliebten Tochter. Und was immer die etablierten Theologen über Jesus redeten, Jairus hatte mit seinen Augen genug gesehen. Jairus gehörte zur Synagoge in Kapernaum. Und nach allem, was wir wissen, das ist total interessant, war sein Haus nur wenige Minuten vom Haus des Petrus entfernt. Und im Haus des Petrus war immer eine Menge los. Da ist Jesus häufiger eingekehrt. In dem Bereich hat er häufiger seine Wunder getan. Also der hatte viel mitbekommen offensichtlich, dieser Jairus, von Jesus. Und deswegen wurde er wahrscheinlich zunehmend kritischer im Hinblick auf das, was die Pharisäer über Jesus alles sagten und wie sie ihn beschimpften. Er vertraute Jesus. Er setzte jetzt seine ganze Hoffnung auf ihn. Und wenn Sie denn mal nachsehen und das ganze Kapitel nochmal lesen, dann werden Sie in diesem ganzen Abschnitt kein einziges zweifelndes oder negatives Wort des Jairus über Jesus finden. Und Jesus enttäuscht ihn nicht. Schauen Sie, was hier steht in Vers 24. Der Jairus bittet ihn und da heißt es, und er ging hin mit ihm. Aber kaum sind sie unterwegs, scheint alles schon wieder vorbei zu sein. Denn plötzlich kreuzt diese seltsame Frau ihren Weg. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das im Einzelnen anzuschauen. Das müssen Sie sich selber durchlesen. Markus 5, das lohnt sich total. Aber diese Frau hat auch ihre Not. Sie hat eine schlimme Krankheit, wo sie überzeugt ist, das kann nur Jesus heilen. Und diese Frau stürzt sich ihm da in den Weg. Und der Jairus, dem wird der Schweiß ausgebrochen. Er sagt, was will die Alte hier? Die soll doch jetzt, wo Jesus gerade dabei ist, mit mir mitzugehen, ihn nicht noch aufhalten. Er muss warten und zusehen, wie Jesus sich jetzt erstmal dieser Frau zuwendet. Das muss Nerven gekostet haben. Und das ist der erste Punkt im Verhältnis zwischen Jairus und Jesus, der für uns genauso gilt. Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Sie finden diese Punkte auch auf der Rückseite Ihres Textes. Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Da heißt es im Vers 24 noch, und er ging mit ihm hin und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren, also eine nicht heilbare Krankheit offensichtlich. Und dann wendet sich Jesus dieser Frau zu. Wir wissen nicht, wie lange die Begegnung gedauert hat zwischen Jesus und dieser kranken Frau. Wir wissen das nicht, aber ich bin überzeugt, jede Minute wird dem Jairus wie eine Stunde vorgekommen sein, weil er ja weiß, die Uhr läuft. Die Zeit tickt runter und meine Tochter liegt im Sterben. Und ich weiß nicht, ob er es noch rechtzeitig schaffen muss. Eine irre Situation. Und Jesus wendet sich dieser Frau zu und er heilt sie, er macht sie gesund, er zieht sie auch noch in ein Gespräch hinein, weil diese Frau ja mehr braucht als nur Heilung. Sie braucht ja noch viel mehr Heil. Sie braucht ja, dass sie mit Gott versöhnt wird. Sie braucht ja Rettung für die Ewigkeit. Und Jesus redet mit ihr, Jesus klärt das. Und während dieser Zeit, wir können das richtig vor unserem inneren Auge sehen, steht der Jairus daneben und sagt, nun komm, wann ist er endlich fertig? Und er kann nichts anderes tun, als zu warten. Solche Situationen gibt es häufiger in der Bibel. Wenn wir kurz auf den Friedhof in Bethanien schauen, das wird in Johannes 11 berichtet, da war Lazarus, ein junger Mann, der zwei Schwestern namens Maria und Martha hatte, und Jesus war mit der Familie befreundet, aber er ist schwer erkrankt. Und die Schwestern schicken Leute zu Jesus, Johannes 11, Vers 3, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Und was macht Jesus? Vers 6, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Schauen Sie, das macht Jesus. Jesus sagt nicht, also okay, jetzt Marsch los, ganze Truppe Richtung Bethanien, sondern hier steht knallhart, als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Und vordergründig sagt man, wie kann er nur so herzlich sein, so herzlos sein, müsste er nicht sofort losstarten? Und Jesus kennt unser Herz und Johannes kennt unser Herz. Und Johannes fügt deswegen extra die Bemerkung hinzu in Vers 5. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Also Johannes sieht sich genötigt zu sagen, keine Sorge, Jesus handelt aus Liebe, der wird das schon gut zu Ende bringen. Der bleibt jetzt nicht noch zwei Tage, einfach weil er keine Lust hat, loszugehen. Jesus aber hatte Lazarus und Martha und Maria lieb, aber er geht noch nicht los. Und liebe Leute, daraus können wir eines schon mal ganz klar sehen. Wenn Jesus uns warten lässt, dann liegt das nicht daran, dass er uns nicht genügend liebt. Jesus hatte Lazarus lieb, steht hier. Sondern dann liegt es daran, dass er damit einen bestimmten Plan verfolgt, wenn er uns warten lässt. So war das auch hier in Bethanien. Da heißt es, als Jesus das hörte, dass sie sagten, siehe, der, den du lieb hast, der ist krank, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern sie dient dazu, dass Gott verherrlicht wird, also dass Gottes Größe deutlich gemacht wird und damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Also Gott verfolgt einen Plan damit. Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Lazarus ist kein Einzelfall, Jairus ist kein Einzelfall und auch, ich denke, das werden viele von Ihnen unterschreiben, auch für unsere Nachfolge ist das keine untypische Situation. Wir haben Jesus unser Anliegen genannt. Wir haben ihn vielleicht sogar bestürmt, wie Jairus das tat, dem war es schnurzpiep egal, dass die Leute da drum rumstanden. Er stürzt auf Jesus zu, schmeißt sich auf den Boden, sagt, Herr, rette meine Tochter und komm so schnell wie möglich zu uns. Und trotzdem haben wir subjektiv den Eindruck, dass es nicht vorangeht, dass Jesus uns warten lässt. Wir haben es als Gemeinde letztes Jahr erlebt, wir brauchten dringend einen neuen Ort als Veranstaltungszentrum für unsere Gottesdienste, Bibelstunden, andere Veranstaltungen, die wir durchführen, weil der Besitzer an der alten Stelle uns gekündigt hatte. Und wir haben lange gesucht und wir haben lange gebetet und die Zeit wurde immer knapper und wir haben Gott vertraut und ich habe manchmal zu Gott gesagt, Herr, du siehst doch, wie dringend wir es brauchen und wir haben allen gesagt, dass wir dir vertrauen und du kannst sie doch jetzt nicht enttäuschen und es darf doch nicht so aussehen, dass du nicht die Macht hättest, uns einen Raum zu besorgen. Und Gott hat uns ganz schön warten lassen. Und kurz bevor die Wartezeit gewissermaßen ablief und wir raus mussten aus dem alten Gebäude, hat er dann dafür gesorgt, dass wir etwas bekommen haben, was uns wirklich weitergeholfen hat, wodurch wir jetzt noch näher an der Innenstadt dran sind. Das ist noch nicht die endgültige Lösung, aber wir haben Zeit gewonnen. Wir haben jetzt erstmal 3 oder wenn wir wollen 6 Jahre Zeit, um dann nach der endgültigen Lösung zu suchen. Und Gott kommt spätestens pünktlich. Gott hat keine Sekunde zu spät uns das Ganze präsentiert. Und er hat es so gemacht, dass wir hundertprozentig überzeugt sind, das war seine Lösung. Gott mutet uns Wartezeiten zu, persönlich und als Gemeinde. Und während wir geduldig auf Gottes Eingreifen warten, da wächst unsere Abhängigkeit von ihm. Manchmal macht er es gerade deswegen. Wir haben als Gemeinde diese Lektionen natürlich, die werden wir nicht vergessen. Der Herr ist treu, wir wussten das, wir predigen das auch seit vielen Jahren. Aber der Herr hat uns das wieder neu buchstabieren lassen. Und so geht es uns ja immer wieder. Ne? Der eine wartet auf eine neue Arbeitsstelle und kriegt sie einfach nicht. Und er bewirbt sich und studiert die Anzeigen und er kriegt sie einfach nicht. Der nächste wartet darauf, endlich das Krankenhaus zu verlassen. Eine junge Dame aus unserem Jugendkreis hatte vor einiger Zeit plötzlich eine Lungenerkrankung bekommen, wo es so einen Riss in der Lunge gab. Es gibt eine gewisse familiäre Disposition dafür und dann wurde die erste Operation gemacht und es ging danach wieder los und es war eine endlos lange Warterei und sie musste immer wieder ins Krankenhaus. Sie hat das wirklich mit einer, ja, aus meiner Sicht wirklich bewundernswerten Geduld und mit einem großen Vertrauen zu ihrem Herrn durchgestanden, aber es war ein elendes Warten für uns alle. Wann ist das endlich mal gut? Wann ist das endlich durch, diese Sache? Ein Dritter, passend zu unserem Jugendthema heute Nachmittag, ein Dritter wartet darauf, dass ihm der richtige Ehepartner begegnet. Und er betet schon so lange, weil er mit seiner Einsamkeit schlecht klarkommt und weil er weiß, eigentlich brauchte ich jemanden, aber ich will auch den Richtigen heiraten oder die Richtige und ich finde ihn einfach nicht. Gott mutet uns Wartezeiten zu. Und wenn Sie durch solche Zeiten gehen, dann möchte ich Ihnen sagen, lassen Sie sich niemals einreden, dass Jesus Sie nicht liebt. Das ist nicht wahr. Hier in Johannes 11 steht in Vers 5 ausdrücklich, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Lassen Sie sich nie einreden, dass Jesus Sie nicht liebt. Und ziehen Sie bitte nie den Schluss daraus, dass er sie aus den Augen verloren hätte. Oder dass er ihr Anliegen aus den Augen verloren hätte. Das ist nicht wahr. Bestimmt hatte Jairus solche Befürchtungen. Mensch, jetzt wollte Jesus mitkommen und nun kommt da diese Frau und nun bin ich wieder raus aus seinem Blick. Und auweia, die Situation wird noch hoffnungsloser, als er schließlich ein paar von seinen Leuten kommen sah. Es waren wahrscheinlich Bedienstete oder Verwandte. Die kamen da an auf ihn zu. Ihre Gesichter sprachen schon Bände. Und ihre Worte müssen für Jairus gewesen sein wie ein Keulenschlag, wie ein Tritt in die Magenkuhle mit vollem Karacho. In Vers 35 lesen wir das. Und als er noch so redete, also Jesus mit dieser Frau und dann Jairus steht daneben und wartet, kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Krass. Matthäus hat dieses Ereignis wesentlich kürzer beschrieben und er hat den Anfang in einem einzigen Satz zusammengefasst, wo er schon das Ergebnis nennt. In Matthäus 9, Vers 18, da berichtet Matthäus darüber und da fasst er das so zusammen, als er dies mit ihnen redete, Jesus mit den Leuten und der Frau, siehe, da kam einer von den Vorstehern der Gemeinde, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Markus schildert das Ganze detaillierter, ausführlicher, wie wir gestern schon gesehen hatten, da war Markus auch besonders ausführlich und er gibt uns die Details und dadurch erfahren wir, dass Jairus die Todesnachricht erst dann erhält, nachdem Jesus die kranke Frau geheilt hat. Jairus bekommt die Todesnachricht, Matthäus fasst das zusammen, erst nachdem Jesus die kranke Frau geheilt hat. Das heißt, solange dieser Heilungsvorgang lief mit dieser Frau, hatte Jairus immer noch gehofft. Hat er immer noch gedacht, wenn wir jetzt schnell gehen und wenn Jesus gleich mitkommt, dann kann es noch klappen, dann können wir sie vielleicht retten. Was für eine Spannung, aber jetzt ist es offensichtlich zu spät. Du hättest verhindern können, dass er stirbt, sagen auch Martha und Maria im Fall Lazarus. Jesus, du hättest das flackernde Licht zu neuer Glut entfachen können, aber jetzt ist es zu spät. Und der Tod ist sogar für dich zu stark. Und genauso sagen die es hier, und das klingt ziemlich herzlos in Vers 35, da kamen einige aus dem Haus des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister weiter? Und ihre Worte offenbaren, wie sie über Jesus denken. Sie sagen, was bemühst du den Meister? Was ist ein Meister? Der Meister ist ein Lehrer. Der Meister ist eine Respektsperson. Ja, sie haben einen gewissen Respekt gegenüber diesem Jesus, aber was vermag ein Mensch gegen den Tod zu machen. Sie sehen in ihm nur einen Menschen, so nach dem Motto, ja, ja, der Meister ist schon beachtlich, aber gegen den Tod ist er auch machtlos. Und wir hören ja nicht den Ton, in dem sie das gesagt haben, aber die Worte, finde ich, die genügen schon. Viel brutaler kann man das nicht sagen. So nach dem Motto, was bedrängst du den Jesus noch, was machst du ihm dann noch Arbeit? Hör auf, es ist sowieso zu spät, dein Kind ist tot, aus und vorbei. Mach dir keine Hoffnung. Nimm endlich Vernunft an. Ja, Jairus, es ist zu spät. Leute, wie lieblos, wie gedankenlos, wie wenig einfühlsam können wir Menschen manchmal reden. Das ist krass. Und lass uns unsere eigenen Worte immer wieder mal darauf überprüfen, wie reden wir eigentlich mit Menschen in so einer Notlage? Und während sie das sagen, ist Jesus ja noch mit der anderen Situation beschäftigt. Er ist ja gerade dabei, das Gespräch mit dieser Frau abzuschließen. Aber jetzt müssen Sie hinschauen. Schauen Sie bitte hin, in dem Moment, was in dem Moment passiert. Während die anderen da so gedankenlos daherreden, Vers 36, Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde. Das ist krass. Und das wäre ja gar nicht für Jesu Ohren bestimmt. Wörtlich kann man das übersetzen aus dem Griechischen, aber Jesus nebenbei gehört habend das geredete Wort, sagte dann zu dem Synagogenvorsteher. Das griechische Wort, was da steht, das heißt so viel wie mitbekommen, was nicht für einen bestimmt ist. Mit einem Ohr mitbekommen. Und Jesus, der gerade mit dieser Frau beschäftigt ist, kriegt das aber trotzdem mit einem Ohr mit, was diese Typen in ihrer Brutalität dem Jairus sagen. Es war nicht für Jesu Ohren bestimmt. Und trotzdem kriegt Jesus in dieser bitteren Sekunde haargenau mit, was dem Jairus in dem Moment widerfährt. Und ihr Lieben, das ist der zweite Punkt. Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Das erste, Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Aber das zweite, was wir hier sehen können, Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Auch wenn er mit allen möglichen anderen natürlich beschäftigt sein sollte, er behält deine Situation im Blick. Und ich finde das so stark, so fein, wie präzise, wie einfühlsam Markus diesen Moment festhält. Diesen Moment, in dem die einen brutal auf ihn einknüppeln und Jesus hört das und Jesus reagiert. Das ist Wahnsinn, wie genau das dargestellt ist. Und wie scharf dadurch der Kontrast hervortritt zwischen diesen stumpfen Verwandten auf der einen Seite und zwischen der liebevollen Zuwendung Jesu auf der anderen. Und als Jesus das mitkriegt, dass die so fies zu dem sind, da würden wir sagen, da grätscht Jesus sofort dazwischen und er lässt den Jairus in dieser traurigen, verzweifelten Minute nicht allein. Er sagt ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Verstehen Sie? Das ist so, als würde Jesus so seinen Arm um den Jairus legen und sagen, Jairus, keine Angst. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Und Markus zeigt uns diese Szene und fängt sie ein, und als will er uns sagen, das ist typisch für Jesus. So ist er. Genauso wie Jesus in der vorigen Szene, obwohl er ja erst mit Jairus beschäftigt war, sich sofort der Frau zuwendete, weil die seine Hilfe in dem Moment genau brauchte. Genauso ist es jetzt umgekehrt. Jetzt kümmert sich Jesus, obwohl er ja gerade mit dieser Frau noch beschäftigt ist, sofort um Jairus, als der seine Hilfe braucht. Das heißt, Jesus ist dir so zugewandt, wie du es brauchst. Er behält deine Situation im Blick. Und Jesus sagt dir, genauso wie dem Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist keine Durchhalteparole. Das ist nicht so ein menschlicher Mutmachspruch nach dem Sinn, naja, es geht immer irgendwie weiter. Geht's ja nicht. Sondern damit sagt Jesus dem Jairus, du musst keine Angst haben. Du kannst mir wirklich vertrauen. Hab keine Angst, Herr Jairus. Wir kennen doch das Gefühl. Sie nicht? Wenn alle Ratgeber längst abgewunken haben. Wir kennen doch dieses Gefühl, wenn der Arzt sagt, sorry, da können wir auch nichts mehr machen. Wenn der Chef sagt, tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Wenn die Eltern sagen, na Junge, das war's dann. Wenn der Lehrer sagt, du hast jetzt auch keine Chance mehr. Aber Jesus behält deine Situation immer im Blick. Und Jesus sagt dir auf den Kopf zu, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus kennt dich. Aber wie soll Jesus diese Situation noch retten? Und jetzt sehen Sie hin, was passiert. Vers 37. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sie weinten und heulten. Jesus lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Er geht jetzt schnurstracks im Sauseschritt mit dem Johannes, mit dem Jairus zu dessen Haus. Er nimmt von seinen Jüngern ein Dreierteam mit. Das war so der Inner Circle, Petrus, Johannes, Jakobus. Und dann kommen sie auch schon ins Haus des Synagogenvorstehers. Wir sehen richtig, wie sie da hinhetzen, Jesus und Jairus und Petrus, Johannes und Jakobus. Und was treffen sie da an in diesem Haus? Aus dem Haus ist inzwischen ein Trauerhaus geworden, Vers 38. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt ihr und weint ihr? Sie müssen sich das so vorstellen. Inzwischen sind die Verwandten und Freunde der Familie offensichtlich eingetroffen. Und was machen sie da? Sie machen das, was die Trauerrituale im Orient für diese Zeit vorsehen. Sie machen Krach. Ja? Sie machen richtig Krach. Als der Vater eintrifft, ist die Beerdigung bereits in vollem Gange. Matthäus berichtet, Matthäus 9, 23, als Jesus die Flötenspieler und das Getümmel sah. Das ist ein typisches Trauerhaus. Im Orient, gang und gäbe vielleicht, erinnern Sie sich dran, dass Sie im Fernsehen ab und zu mal eine Trauerdemonstration etwa der Palästinenser gesehen haben. Wenn einer ihrer Kämpfer oder Terroristen umgebracht wurde oder wenn Familien irgendwie zu Tode kamen. Und dann wird das manchmal geschildert und gezeigt und dann sehen sie, wie die Frauen schreien und auch die jungen Männer dann alle möglichen Radau-Effekte erzielen und man denkt, das ist doch keine Beerdigung, das ist doch wie Jahrmarkt. Aber das ist typisch für diese Region. In unserer Kultur geschieht Trauer meistens dadurch, dass die Leute eher flüstern, ne? So in der Friedhofskapelle. Und das empfindet man dann als besonders pietätvoll und man trägt schwarz und man hat gedämpfte Musik und es geht alles ganz leise vor sich. Und so gehört sich das, wenn wir trauern. Aber in Israel war das ganz anders. Ja, die Leute schreien sich die Trauer aus dem Herzen und sie haben ganz bestimmte Rituale. Deswegen sind die auch nicht im schwarzen Anzug zur Beerdigung gegangen, sondern sie haben irgendeine Klamotte mitgebracht, die sie zerreißen konnten. Und im Laufe der Zeit hatte sich in der jüdischen Tradition ein Regelwerk ausgebildet. Es gab mindestens 39 Regeln, was man beim Trauern bedenken musste und wie dieses Zerreißen geschah. Also man musste dazu aufstehen und wenn man eng verwandt war mit dem Verstorbenen, dann musste man sich das direkt über dem Herzen zerreißen und das Loch, das man in die Kleidung riss, musste so groß sein, dass eine Faust hindurch passte und so weiter. Es gab also richtig, das kann man aus Quellen sehen, richtige Regeln, so musste trauern und so musste quasi Randale machen. Und dann wurden noch professionelle Trauerleute eingeladen und engagiert und bezahlt, die wie Vorsänger dort auftraten, damit die Lautstärke auch groß genug war, so ähnlich wie hier unter dem Lautsprecher. Und dann gab es Flötenspieler. Und die Flötenspieler, die spielten meistens so dissonante Töne, ja, also so ganz schief und krumm, man nennt das dann Kakophonie, das klang dann wirklich herzzerreißend und grauenvoll, ja, eine Kakophonie. Und Sie müssen sich also so eine Beerdigung vorstellen, wie ein chaotisches Spektakel. Das war eine Beerdigung. Seneca, der römische Staatsmann, hat etwa über die Beerdigung von Kaiser Claudius Folgendes geschrieben, Zitat: Es wurde so viel Lärm veranstaltet, dass er glaubte, Claudius müsse es vom Grab aus hören. Ja, das war eine Beerdigung. Und so müssen Sie sich die Szene hier vorstellen. Als Jesus mit den drei Jüngern in das Haus des Jairus kommt, ein Getümmel. Was soll dieses Getümmel, sagt Jesus. Man könnte eigentlich wörtlich übersetzen, und er sah den Radau und wie sehr sie weinten und heulten. Und jetzt stellen Sie sich den Jairus vor. Den Jairus, was wird dem das Herz umgedreht worden sein in diesem Moment. Aber wir lesen nichts, dass er Jesus misstraut hätte. Und was macht Jesus? Jesus geht dazwischen und bricht die Beerdigung einfach ab. Die abgebrochene Beerdigung, das ist das Thema heute Abend. Er bricht sie einfach ab. Er beendet die Veranstaltung. Schluss, aus, vorbei. Er sagt, Leute, ihr seid im falschen Film. Ihr seid auf der falschen Veranstaltung. Vers 39, und er ging hinein und sprach, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und die Reaktion der Leute, wissen Sie, das ist unheimlich. Das ist wirklich, wenn Sie sich in die Lage versetzen, da steht hier, und sie lachten ihn aus, sie verlachten ihn. Was für eine gespenstische Situation. Man stelle sich das vor, wie das Wehklagen und das Trauergeschrei jetzt plötzlich in, hoho, Hohngelächter, was erzählt der hier, umspringt. Eine, eine gespenstische Szene und die weinende Mutter und der verzweifelte Vater. Das ist übrigens das einzige Mal im Neuen Testament, dass Jesus direkt ausgelacht wird. Sie haben ihn verhöhnt an vielen Stellen, aber hier ist die einzige Szene, wo er direkt ausgelacht wird. Und das sagt übrigens auch viel darüber aus, wie ernsthaft diese Trauer bei einigen war. Wenn ich in einer Sekunde trauern und in der nächsten Sekunde dann höhnisch mich über einen anderen lustig machen kann. Und es entlädt sich diese unheimliche Spannung in diesem Augenblick. Und einige sind wirklich irritiert, weil sie denken, Jesus wollte damit sagen, das Mädchen sei nur scheintot. So hatten sie ihn zunächst verstanden, wohl einige. Er wolle sagen, die ist gar nicht wirklich gestorben, die ist nur scheintot. Und dafür waren die Fakten einfach zu stark. Lukas beschreibt das so, Lukas 8,53, sie verlachten ihn, denn sie wussten ja, dass sie gestorben war. Der medizinische Befund war eindeutig. Da gab es nichts mehr zu hoffen. Sie verlachten Jesus, Lukas 8,53, denn sie wussten, dass er gestorben war. Und liebe Leute, wie oft hat die Welt gelacht? Wie oft hat vielleicht auch Frauenhain und Dresden und Hannover schon gelacht und sich lustig gemacht über die christliche Botschaft, dass Ostern wahr ist, dass Jesus den Tod besiegen kann. Gucken Sie sich an Paulus dort in Athen auf dem Areopag, als er berichtet von der Auferstehung Jesu. Und da steht in Apostelgeschichte 17, Vers 32, in diesem Bericht aus Athen, der Satz, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Das kennen wir. Und was macht Jesus? Er wirft die Lärmenden einfach raus. Das ist so erfrischend, ne? Und er ging hinein, wo das Kind lag, er aber trieb sie alle hinaus. Er hat gesagt, raus jetzt mit euch, es ist jetzt genug. Aus, vorbei, raus mit euch. Und dann nimmt er die Eltern des Mädchens mit in das Zimmer, wo das tote Mädchen aufgebahrt ist. Er trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, also die drei Jünger, und ging hinein, wo das Kind lag. Und jetzt ist es plötzlich ganz still. Das ist eben der Umschlag vom Lärm in diese Stille des Leichenzimmers. Jetzt ist nur noch Jesus da, die drei Jünger und Ehepaar Jairus. Und das ist das Dritte, was wir hier sehen. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Wir hatten gesehen, erstens, Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Zweitens, Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Und drittens, das Dritte, was wir hier sehen, Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein, auch in deine. Jesus nutzt jetzt diese Situation nicht für eine öffentliche Demonstration seiner Macht, sondern das ist so anrührend zu sehen. Jesus kümmert sich jetzt nur um diese kleine Familie, Papa, Mama und Kind. Und Jesus und seine drei Leute. Man sieht die da fast sitzen. Und schon in Vers 37 lässt er ja die große Aposteltruppe zurück und nimmt nur die drei mit. Und jetzt hier in Vers 40 ist der Kreis noch kleiner. Er kommt in die Privatsphäre hinein und wisst ihr, so will Jesus es auch mit unseren Familien machen. Er will in unsere Privatsphäre hinein. Und nicht erst, wenn einer im Sterben liegt. Und was für eine Chance ist das? Was für eine Chance ist das, wenn wir uns in unseren Familien um Jesus versammeln? In guten wie in bösen Tagen. Was für eine Chance ist das, wenn es turbulent wird, wenn die Sorgen über uns hereinbrechen oder auch vielleicht, wenn wir besonders froh sind, wenn wir uns um Jesus versammeln in unseren Familien, dann dürfen wir wissen, er ist da und wir können ihm unser Herz ausschütten und wir dürfen wissen, Jesus kommt in unsere Privatsphäre. Er ist mittendrin in unserer Situation. Das ist die große Chance einer Familie, die sich um Jesus sammelt. Und Philipp Spitta, der geniale Liederdichter, hat dazu ein großartiges Lied geschrieben. Ich will nur kurz was draus zitieren. O selig Haus, wo man dich, also dich Jesus, aufgenommen, du wahrer Seelenfreund, Herr Jesu Christ, wo unter allen Gästen, die da kommen, du der Gefeiertste und Liebste bist, wo alle Herzen dir entgegenschlagen und alle Augen freudig auf dich sehen, wo alle Lippen dein Gebot erfragen und alle deines Winks gewärtig stehen, also alle auf dich hören wollen und nach deiner Antwort fragen. O selig Haus, wo Mann und Weib in deiner Liebe eines Geistes sind, als beide eines Heils gewürdigt, keiner im Glaubensgrunde anders ist gesinnt. Also es ist wichtig, dass Eheleute gemeinsam an Jesus glauben, wo beide unzertrennbar an dir hangen, in Lieb und Leid, Gemach und Ungemach und nur bei dir zu bleiben, stets verlangen. an jedem guten wie am bösen Tag. O selig Haus, wo man die lieben Kleinen mit Händen des Gebets ans Herz dir legt. Du Freund der Kinder, der sie als die Seinen mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt. Wo sie zu deinen Füßen gern sich sammeln und horchen deiner guten Rede zu und lernen früh dein Lob mit Freuden stammeln und sich deiner zu freuen, du lieber Heiland, du. Und dann die letzte Strophe, o selig Haus, wo du die Freude teilest und wo man bei keiner Freude dein vergisst. O selig Haus, wo du die Wunden heilest und aller Arzt und aller Tröster bist, bis jeder einst sein Tagewerk vollendet und bis sie endlich alle ziehen aus, dahin, woher der Vater dich gesendet, ins große, freie, schöne Vaterhaus. Ich finde, das ist ein sehr schönes Gedicht, ist für uns eine etwas ungewöhnliche Sprache. Aber Spitta macht deutlich, was ist das für ein Segen, wenn sich ein Haus, wenn sich eine Familie um Jesus sammelt. Und was ist das für ein Ziel, wenn wir wissen, dass irgendwann der Umzug kommt ins große, ewige Vaterhaus Gottes, aus dem uns niemand mehr vertreiben kann. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein und ich denke, es kann ein Trost sein für Leute, die das so zurzeit nicht haben. Für Leute, die in ihrem Umfeld kaum geistliche Unterstützung haben. Der Jairus stand in manchen Situationen dieses Tages auch ziemlich allein. Aber Jesus hat sich um ihn gekümmert. Und Jesus kommt nicht nur, um zu trösten, sondern Jesus hat auch die Macht, unsere Situation zu verändern. Er hat die Macht, deine Situation wirklich zu verändern. Und das ist der letzte Punkt für heute. Und dann sind wir durch diesen Text. Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Jesus behält unsere Situation immer im Blick. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Und dann das letzte und wichtigste, Vers 39. Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Was meint er, wenn er hier sagt in Vers 39, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Jesus wusste doch, dass der medizinische Befund Exitus war. Es war gestorben. Das war Jesus auch klar. Aber was wusste Jesus auch? Jesus wusste auch, dass er stärker ist als der Tod. Und darum hat der Tod, und lasst euch das wirklich mal auf der Zunge zergehen, darum hat der Tod nicht mehr Macht über uns als der Schlaf. Versteht ihr? Der Tod hat nicht mehr Macht über uns als der Schlaf. Der Tod ist nicht endgültig. Der Tod ist nicht unaufhörbar. Der Tod spricht nicht das letzte Wort über uns, über keinen von uns. Und das ist das Letzte, was wir hier sehen. Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Auch das hat Paulus auf dem Areopag gesagt, dass Gott den einen auferweckt hat von den Toten und ihn dadurch vor allen autorisiert als den Richter, der das letzte Wort spricht. Und das heißt, sie müssen einmal alle aus den Gräbern raus. Und es wird sich keiner in den ewigen Schlaf davon stehlen können. Das macht die Bibel sehr deutlich. Keiner. Das ist viel zu naiv zu denken, der Tod, dann bist du eben weg und weg ist weg. Die Bibel macht uns wiederholt deutlich, das ist eine ganz üble Selbsttäuschung. So ist es nicht. Und deshalb spricht die Bibel auch zu Recht von Entschlafenen, zum Beispiel Paulus in 1. Thessalonicher 4, von Entschlafenen. Einer, der stirbt, ist ein Entschlafener, das ist keine Beschönigung, das ist kein Euphemismus, also Euphemismus, das ist eine schonende Umschreibung eines grausigen Befundes, das wäre ein Euphemismus, eine Beschönigung, sondern das ist Fakt. Wir sind nur Entschlafene, wenn wir sterben. Und so meint Jesus das, wenn er hier sagt, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Leute, wenn wir sterben, dann treten wir nicht von der Bildfläche ab für immer. Und das Neue Testament unterscheidet ganz deutlich zwei Arten, auf die man sterben kann. Den einen Tod sterben die Leute, die zu Jesus gehören, die hier in diesem Leben sich zu ihm bekehrt haben, die ihr Leben ihm anvertraut haben, die das zugegeben haben, dass sie die Vergebung von Jesus brauchen, die er dadurch für uns erwirkt hat, dass er am Kreuz unsere Strafe trug, die wir verdient hätten durch das Gericht eines heiligen Gottes. Dass alle, die so an ihn glauben, dass die, wenn sie sterben, dann sofort bei ihm sein werden. Paulus schreibt das zum Beispiel in Philipper 1, Vers 23. Ich habe Lust zu sterben, um bei Christus zu sein. Und wissen Sie, was Jesus diesem einen Verbrecher versprochen hat, der sich noch am Kreuz, kurz vor 12 gewissermaßen, zu ihm bekehrt hat? Jesus hat gesagt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein, noch heute. Also, wenn Christen sterben, wenn Menschen, die zu Jesus sterben, dann sterben sie nicht erstmal in so einen langen Schlaf hinein und irgendwann am Ende der Zeiten werden sie dann wieder ins Bewusstsein zurückgeholt. Nein, es ist ein Hinübergehen. Es ist ein im Grunde genommen in die Arme Jesu hinein sterben. Und wenn wir drüben sind, dann ist er da und erwartet uns. Ich habe Lust, sagt Paulus, jetzt diese Erde zu verlassen und bei Christus zu sein. Und das Einzige, was schläft, ist unser toter Körper gewissermaßen. Und am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, sagt die Bibel, dann wird er seinen Leuten auch einen neuen Leib geben. Also Philipper 3, Vers 20 und 21 macht Paulus das deutlich, wenn Jesus wiederkommt. Er wird denen, die an ihn geglaubt haben, auch einen neuen Körper geben, der dann nicht mehr krank wird, der dann nicht mehr sterblich ist. Das ist die eine Möglichkeit zu sterben. Und die andere Möglichkeit, von der die Bibel redet, zu sterben, ist die Möglichkeit, dass einer ohne Jesus stirbt. Und wer ohne Jesus stirbt und ohne Sündenvergebung stirbt, und ohne die Rettung durch den Sohn Gottes stirbt, der wird am Ende auferstehen zum letzten Gericht. Und dann wird er keine Chance haben, denn ohne Jesus kommt da keiner von uns durch. Und Daniel 12, Vers 2, Daniel 12, Vers 2 im Alten Testament fasst diese beiden Auferstehungen in einem Satz zusammen. Er sagt, die einen werden auferstehen zum ewigen Leben und die anderen werden auferstehen zur ewigen Schmach und Schande. Er könnte genauso schreiben, die einen werden auferstehen in den Himmel hinein und die anderen werden auferstehen, um auf ewig in der Hölle von Gott getrennt zu sein. Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Und verstehen Sie, damit definiert Jesus den Tod neu. Damit erklärt uns Jesus den Tod neu. Der Tod ist kein Endzustand. Der Tod ist nur eine Durchgangsstation. Der Tod ist nur ein zwischenzeitlicher Zustand. Der Tod ist nicht der Hafen, in den unser Leben endgültig mündet. Nicht für den, der zu Jesus gehört und auch nicht für den, der Jesus ablehnt und ohne ihn stirbt. Und dann tritt Jesus den Beweis an. Und er tritt an das Totenbett dieses Mädchens, Vers 41. Und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita kum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Damals haben die Leute ja in der Alltagssprache Aramäisch geredet. Und dieses Aramäisch wird hier von Markus im Original zitiert. Talita, Talita kum. Talita, das junge Mädchen, das kann man auch übersetzen mit Lämmchen. Als ob Jesus sagen würde, du Lämmchen, jetzt steh auf. Und dann 42 und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher und es war 12 Jahre. Sofort steht sie auf. Da muss nicht irgendwie eine lange Wiederbelebungsmassage gemacht werden, sondern sie steht sofort auf. Kurzer Prozess. Das Wunder ist so eindeutig, da gibt's nichts dran rum zu diskutieren. Und wie eindeutig das Wunder ist, sehen Sie daran, dass die Auferweckte sofort aufsteht. Sie muss sich nicht erst langsam aufrichten, den Schlaf aus den Augen reiben oder sonst irgendwas. Es muss sie auch keiner stützen, sondern sie wird auferweckt und sie steht auf ihren Beinen. Und Markus berichtet uns das, so wie es war. Und wie reagieren die Leute? Und sie entsetzten sich sogleich über alle Maßen. Na klar, so hatten die das noch nie erlebt. Das hat sie umgehauen. Die ist wirklich lebendig. Ein Wort unseres Herrn genügt. Ein Wort über den Sturm. Ein Wort über die Dämonen. Ein Wort über die Krankheit. Ein Wort über den Tod. Das ist die Macht Jesu. Und sie ist jetzt wirklich lebendig und deswegen braucht sie jetzt dringend was zu essen. Vers 43. Und er gebot, dass Jesus ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Leute, die ist wieder lebendig. Die muss jetzt endlich was futtern. Das ist jetzt an der Zeit. Sie ist wirklich wieder da. Die Beerdigung fällt aus. Und aus dem Leichenschmaus wird ein Freudenfest. Hoffentlich hatten die gut was zu essen vorbereitet. Zumindest für diese kleine Familie wird aus dem Leichenschmaus ein Freudenfest. Und liebe Leute, es ist derselbe Herr, zu dem wir auch gehören. Und darum dürfen wir das, was hier berichtet wird, auf Augenhöhe mit Jairus hören. Ja, Jesus mutet uns Wartezeiten zu. Jesus behält unsere Situation aber immer im Blick. Vergisst uns nie. Jesus kommt in unsere Privatsphäre hinein. Und Jesus entzaubert den Tod als Schlaf. Das waren Ausnahmesituationen, wo Jesus Menschen direkt auferweckt hat. Das ist nicht der Normalfall, das ist wohl wahr. Aber es ist der Normalfall, dass jeder, der im Vertrauen auf Jesus diese Welt verlässt, dass der sich hundertprozentig drauf verlassen kann, dass er in die Arme seines Herrn hineinstirbt und dass dem ewiges Leben schenken wird und dass er nicht im Tod bleibt. Oh, wir wüssten so gern, wie es dann weitergegangen ist mit dieser Familie. Es gibt einen Hinweis. Die Tatsache, dass Jairus namentlich ausdrücklich erwähnt wird, und zwar sowohl bei Markus als auch bei Lukas, spricht dafür, dass er später auch in der Gemeinde bekannt war. Deswegen wird sein Name erwähnt und höchstwahrscheinlich, weil so Leute, das ist der Jairus. Ihr wisst es, der gehört zu der und der Gemeinde. Also es ist hochwahrscheinlich, dass er später in der Gemeinde bekannt war. Und ich kann mir vorstellen, wie oft werden sie sich dankbar an diesen Tag erinnert haben. Es spricht vieles dafür, dass es nicht bei diesem einen Tag blieb, sondern dass sie dem Herrn treu geblieben sind. Und es ist zu hoffen und auch nicht unwahrscheinlich, dass auch das Mädchen sich zu Jesus bekehrt hat, dass sie ihm das dann nochmal ausdrücklich erklärt haben, wer Jesus ist, warum Jesus das getan hat. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch dieses Mädchen zum Glauben gekommen ist. Denn darauf kommt es ja am Ende entscheidend an. Es ist egal, wie viele Jahre auch immer wir hier auf der Erde leben. Es ist entscheidend, dass wir als Bekehrte sterben. Dass wir als Menschen sterben, die sich Gottes großer Einladung nicht verschlossen haben. Und diese Anforderung finden wir immer wieder bei Markus, dass er am Ende sagt, sie sollen es noch nicht verbreiten. Das steht auch hier in Vers 43 am Ende, und er gebot ihnen streng, dass niemand wissen sollte. Warum? Wissen Sie, Jesus wollte nicht, dass die Menschen sich nur aus Sensationsgründen für ihn interessieren. Es gab damals schon so eine Messias-Hoffnung in der Bevölkerung, aber diese Messias-Hoffnung war völlig falsch gepolt. Die war völlig diesseitig ausgerichtet, dass da einer kommen soll, der die Römer rausschmeißt, dass einer kommen soll, der sich die soziale Lage verbessert. Man erwartete den Messias, der vor allem kurzfristig die sozialen Probleme und die politischen Probleme löst, damit sie so unbeschwert wie möglich und so ungestört wie möglich weiterleben können. Und diese oberflächliche Messias-Hoffnung, die wollte Jesus nicht weiter befeuern und anheizen. Warum? Weil sie die Leute vom Wichtigsten abhielt. Nämlich davon abhielt, in ihrem Herzen zu Gott umzukehren. In ihrem Herzen zuzugeben, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen. Und wir wissen ja, der entscheidende Schritt war zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan. Das Evangelium war noch nicht abgeschlossen. Dieser entscheidende Schritt sollte dann in wenigen Monaten folgen, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld stirbt und dann machtvoll aufersteht. Und das ist dann der Beweis, jawohl, die Auferstehung beglaubigt, dass sein Opfertod gültig ist, dass er an diesem Kreuz, als er starb, obwohl er unschuldig war, starb, um die Strafe zu sühnen, die wir verdient gehabt hätten, weil wir schuldig sind. Und jetzt können wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, lass das für mich gelten, lass das für mich gelten, deine Vergebung. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass ich dir und deinem Vater im Himmel unendlich viel schuldig geblieben bin an Anbetung, an Liebe, an Gehorsam. Ich hab so viel falsch gemacht und in meinem Herzen ist so eine Sturheit Gott gegenüber. Ich brauche deine Vergebung. Und wenn du so zu Jesus kommst, dann schickt er dich niemals weg. Und dann darfst du wissen, du gehörst auch zu ihm und du bist auch gerettet. Und erst als dann dieser letzte große Schritt getan war, als Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb, als Jesus in der Auferstehung bewiesen hat, dass das wirklich wahr ist und dass es gilt für alle Zeit, da hat er seinen Leuten dann den Marschbefehl gegeben und gesagt, so, und jetzt geht los. Und jetzt tragt das in alle Welt. Und jetzt nehmt kein Blatt vor den Mund. Und jetzt sorgt dafür, dass es jeder zu hören bekommt. Jesus ist der Retter. Und wer sich ihm anvertraut, für den ist die größte, wichtigste Frage seiner Existenz geklärt. Da lag dieses Ereignis mit Jairus erst wenige Monate zurück. Und spätestens dann, als es mit Kreuz und Auferstehung geschah, da wird Jairus das endgültig begriffen haben. Der Jesus, an den ich glaube, das ist zugleich der Retter von meiner Schuld, die mich von Gott trennt. Und er hat nicht nur meiner Tochter das Leben wiedergegeben, sondern er hat sein Leben gegeben. Er hat es ganz eingesetzt für uns alle. Und wissen Sie, es spricht vieles dafür, dass der Jairus das auch seiner Tochter nahegebracht hat später, dass er ihr gesagt hat, also Talita Kumi, du aufgestandenes Lämmlein, entscheidend ist nicht so sehr, wir uns darüber freuen, dass dein Leben auf dieser Erde verlängert wurde, sondern auch für dich wird entscheidend sein, mein liebes Lämmlein, dass du das ewige Leben bekommst. Und der eine, der dir hier das Leben wiedergeschenkt hat, nämlich Jesus, ist der Einzige, der dir auch das ewige Leben schenken kann. Und ihr Lieben, lasst mich das zum Schluss sagen, das ist auch das Wichtigste, was unsere Kinder brauchen. Ja, nicht nur die Tochter des Jairus. Und das ist auch das Wichtigste, was wir unseren Kindern nahebringen müssen. Nicht, dass sie hier ein schönes Leben haben und möglichst gesund bleiben oder gesund werden oder erfolgreich werden oder was auch immer. Natürlich wünschen wir ihnen das. Und natürlich beten wir auch für die Gesundheit unserer Kinder und für ihren beruflichen Werdegang. Das ist uns ja auch wichtig. Aber das ist nicht das Entscheidende, ihr Lieben. Das Entscheidende, das Wichtigste, was unsere Kinder genauso brauchen wie wir, ist, dass sie sich zu Jesus bekehren. Dass sie Jesus als ihren Retter anrufen. Erst dann ist alles gut. Aber dann ist auch wirklich alles gut. Und darum schließe ich mit jener Mutter, von der ein alter Pfarrer mal berichtete, den ich als junger Student kennenlernen durfte, Pastor Kemner, ich erzähle das hier aus der Erinnerung. Er hat einen Vortrag gehalten, irgendwo weit, weit weg von zu Hause, und nach diesem Vortrag, da kam eine Frau auf ihn plötzlich zu, stürmte ihm entgegen und sagte: Herr Pfarrer, darf ich Sie mal umarmen? Und er war natürlich total verdutzt und sagte: Ja, okay, wenn ja, das geht so nach dem Motto, hat er es schließlich erlaubt. Und dann hat sie gesagt: Ich will es Ihnen erklären, es ist wegen meinem Sohn. Mein Sohn war völlig, völlig weg von Jesus. Er wollte nichts mehr davon wissen. Und ich habe lange für ihn gebetet. Und es war so erfolglos. Es hat alles nichts gebracht. Je länger ich betete, umso mehr schien er sich vom Glauben loszusagen und wegzulaufen. Und dann sind sie in jener Woche zu Abendvorträgen in unseren Ort gekommen. Ich weiß es noch genau. Und irgendwie hat es meinen Sohn interessiert. Irgendwie hat es ihn dahin gezogen. Und an einem der letzten Abende hat es ihn dann im Herzen getroffen. Und Kemner dachte, ja, da dämmerte es bei mir, plötzlich erinnert er sich dran. Er hat damals im Pfarrhaus übernachtet, wo er zu Gast war, und wie noch spät am Abend es in seinem Quartier geklingelt hat. Und dort stand ein junger Mann, völlig aufgelöst. Und Kemner wollte das Licht einschalten. Er sagt: Was ist los? Und er sagt: Nein, bitte lassen Sie das Licht aus, können wir reden? Und dann haben sie sich irgendwo dahingesetzt im Eingangsbereich, und er hat gesagt: Ich bin verloren vor Gott, wenn ich keine Vergebung bekomme. Ich weiß es, ich bin verloren. Und Kemner erzählt, und dann hat er ausgepackt. Und da kam eine Menge zum Vorschein. Und nachdem er ausgepackt hat, haben wir uns niedergekniet und haben alles vor Gott gebracht. Und Jesus um Vergebung gebeten. Ja, genau, sagt dann die Mutter. Und wissen Sie, dann ist er noch in der Nacht nach Hause gekommen und er hat mich geweckt und hat mir alles erzählt. Und er war so froh. Und am nächsten Tag ist er dann wieder mit seinem Auto aufgebrochen. Und von dieser Fahrt kam er nicht mehr zurück. Ein Unfall ohne sein Verschulden. Aber er kam nicht mehr zurück. Und wissen Sie, Herr Pfarrer, trotzdem bin ich Gott so dankbar. Weil ich weiß, dass er jetzt gerettet ist. Und ich bin so dankbar, dass ihm jetzt nichts mehr passieren kann. Und dass ich weiß, dass ich ihn im Himmel wiedersehe. Und dann fügte sie leise hinzu: Wissen Sie, das Wichtigste ist, dass er jetzt bei Jesus sein darf. Herr Pfarrer, ich will ihn auch gar nicht wieder zurückhaben, denn ich habe ihn gut nach Hause gebracht. Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns derselbe bist, wie damals für den Jairus. Und dass du uns immer siehst, dass du dich um uns kümmerst und dass du dich auch um unsere Kinder kümmerst. Herr, und wir wollen dich für unsere Kinder auch ganz besonders bitten, dass sie den Weg mit dir gehen. Und dass, wenn sie schon bei dir sind, dass sie treu in deiner Nachfolge stehen, und wenn sie noch nicht zu dir gehören, dass sie den Weg zur Bekehrung finden, dass sie verstehen, wie sehr sie dich brauchen. Herr, gib Gnade, dass noch viele umkehren. Und dass noch viele nach Hause kommen zu dir. Und hab Dank, dass du uns nicht ferner bist als dem Jairus damals. Und dass das wahr ist: Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Herr, dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Amen.